Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
So, Toni.
Was geht?
Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Das geht.
Ah.
Mach Flugzeugmodus rein.
Flugzeugmodus.
Wir sind live.
Wo?
Ah. Im Internet.
Oh, ich sag's dir. Also ich bitte jetzt schon um Entschuldigung. Ihr hört's vielleicht.
Sorry, die letzten 12 Folgen.
Stimmt, da war ich immer krank auch, gell? Aber jetzt habe ich so krass der Heuschnupfen rein. Ich bin so fragil und dieser scheiß Heuschnupfen, diese Allergie ist wirklich heißes Liability.
Ist ja auch was Stoß.
Ja, ist Wurst. Also, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so Allergie habt, weil das ist wirklich so die größte Einschränkung, die man sich so vorstellen kann, wie ich finde. Ich leide wie ein Schlosshund. Meine Augen jucken, meine Nase ist zu, meine Bronchien. Ich muss viele Zigaretten rauchen, dass mein Immunsystem quasi abgelenkt wird von dem eigentlichen so, okay, hey, Allergie, Allergie, Allergie. Wenn ich rauche, dann ist es so, dass meine Bronchien auf einmal wieder aufgehen.
Weil es macht Sinn.
Es macht schon Sinn, ja. Also dann ist auf einer tieferen Ebene, denkt mal drüber nach und schreibt mir mal eure Erfahrungen dazu auf, wie das so ist. Ist auch egal, ich werde jetzt nicht weiter rumheulen. Was ich nur sagen will, ist, ich kriege noch weniger Luft als sonst. Aber ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mich echt richtig gefreut, weil der Frühling geht eigentlich los. Wir haben gerade einen tollen Frühlingsshake kreiert. Könnt ihr euch im Internet anschauen, wie das Rezept ist. Schmeckt hervorragend.
Ich habe gar nichts gemacht, du hast ihn kreiert.
Ja, stimmt, du hast ihn nur getrunken.
Ich habe ihn nur getrunken und habe die Produktion eingefangen.
Ah, oh, ist wirklich köstlich. Also ist auch egal. Ich habe mich halt echt richtig gefreut. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich sonst nicht freue. Es
auf den Shake oder auf den Podcast?
Nein,
oder beides?
Auf dich vor allem erstmal.
Oh. Da ziehe ich doch auch gleich auf meine Socken aus. Ich habe mich auch auf dich gefreut.
Ja.
Ach, mein
ja.
Lieber.
Oh, ja.
Und ich freue mich auch immer, wenn ich Löwenanteil bestelle, weil dann weiß ich, ich kriege 10% mit Code MTMT. Freut ich das auch immer so?
Absolut.
Macht Sinn.
Mein Bruder freut es noch mehr. Der bestellt sich immer ganzen Paletten.
Der ist hooked, oder was?
Der ist hooked.
Geil. Ja, meine Eltern habe ich auch schon draufgebracht.
Das ist gut.
Natürlich.
Natürlich. Meine Eltern, also meine Mutter nicht.
Was?
Geh, das wird Zeit. Aber tatsächlich habe ich mal eine Lasagne gekocht, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Erzählt.
Hast du es dir untergejubelt?
Ihr habe ich es untergejubelt. Ja. Genau. Dann hat sie gemeint, so bei... Wir battlen uns immer so, wer halt die bessere Bolognese macht und so weiter, meine Mutter und ich. Dann habe ich jetzt vor kurzem eben mal eine Lasagne gekocht, eben mit Löwenanteil, als meine Mutter zum Essen zum Besuch war. Und dann so, das schmeckt aber heute gut. Anders als sonst, aber sehr, sehr gut. Und da habe ich meinte, ja, genau. Dann habe ich ja die Gläser gezeigt. Egal. Also bestellt euch das. Code MTMT könnt ihr übrigens auch bei Calvin Klein Bestellungen oder Groß oder Market, also wo ihr halt so bestellt.
Überall einfach MTMT eingeben.
Einfach immer eingeben.
Da passiert bestimmt immer was Gutes. Ja, und über was willst du heute mit mir sprechen?
Anknüpfend an das letzte Podcast.
An den letzten Podcast, verdammt nochmal.
Schon
ey, Leute, wer kennt ihr Leute, die das Podcast sagen? So, ich kenne nur einen und der sitzt hier mit mir im Studio gerade.
Ja,
und der regt mich tierisch auf.
Das ist ja auch nur, um deinen Blutdruck ein bisschen hochzubringen.
Das Podcast.
Weil du bist schon wieder so...
Ich bin zu entspannt, oder?
Zu entspannt. Da muss man sich hier schon ein bisschen so agitieren und aufregen.
Ja, hey, Frühling geht los.
Also egal. Wir haben letzte Woche ja schon gesprochen über, oder war es letzte Woche? Über was macht einen guten Beweger aus?
Mhm.
Und da haben wir ja schon so einen Ausblick gegeben auf die heutige Folge. Weil die heutige Folge soll es ein bisschen um Reha-Training gehen, oder?
Wie jetzt Reha oder Training? Oder Reha-Training?
Ah.
Trainingslehrer.
Weiß ich es auch gar nicht. Also ich wollte, die erste Frage, die ich dir stellen wollte, ist, also wie ist die Definition oder welche Differenzierung, welche Abgrenzung gibt es zu normalen Training?
Ich habe jetzt leider keine Definition für dich parat direkt. Aber ja. Training ist gleich Reha, Reha ist gleich Training. Das habe ich ja schon vor keine Ahnung wie vielen Jahren, habe ich das von Charlie Weingrove schon gelernt. Way back in the day, so vor 8 Jahren oder sowas. Und das ist meine Definition. Training ist Reha, Reha ist Training.
Ja. Wie sollen wir uns diesem Thema nähern? Weil ich denke ja schon, man könnte ja auch sagen, ja, Punkt. Und ciao, schön war's. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Nein.
Natürlich nicht. Sollen wir das so ein bisschen aufdröseln in vielleicht auch welchen rehabilitativen Kontext es gibt? Also zum Beispiel Präoperation, Post-OP, vielleicht konservativ-degenerative Erscheinungen irgendwie zu therapieren, zu trainieren. Weil ich glaube, da sollte man wahrscheinlich schon einen gewissen Kontext heranholen, oder?
Ich glaube, da würde ich eher den Kontext, also so unseren Kontext wählen, jetzt nicht unbedingt prä- oder postoperativ,
okay,
sondern halt so Reha von so Sachen, die halt so auftreten.
Ja.
Weißt du, so Wehwehchen,
ja, okay, also,
die gut halt so passieren, wenn man trainiert, wenn man Sport macht, wenn man halt sein Leben lebt.
Dann bleiben wir bei der Sache, aber du verstehst meine Gliederung im Kopf, die ich jetzt gerade irgendwie so skizziert habe, oder? Weil das ist natürlich schon, da gibt es schon Unterschiede natürlich. Also da darf man nicht einfach so sagen, ja, trainier halt, weil da gibt es natürlich gewisse Dinge zu beachten.
Genau.
Oder gäbe es.
Ich glaube, es gibt da halt einfach so Bereiche, also eben die Frage ist, Reha, was für eine Reha, was für ein Problem liegt vor und ja, für viele Probleme sind wir da nicht der richtige Ansprechpartner, da müssen wir uns dann Triple H hier auf dem Podcast holen zum Beispiel, also sprich einen Physiotherapeuten. Aber als Trainer ist man ja auch dauernd mit irgendwelchen Problemchen konfrontiert und ich finde, es macht Sinn, wenn wir uns eher um solche Problemchen kümmern, als um, keine Ahnung, Reha nach einer Kreuzband-OP oder sowas. So, ich meine, da kommen wir dann auch immer irgendwann ins Spiel, aber eben nicht direkt postoperativ, sondern was kommt nach postoperativ, postoperativ zum Beispiel.
Ja, okay, verstanden. Alles klar.
Über präoperativ könnte man schon eher reden, so, weil damit haben wir ja dann auch öfter zu tun, dass Leute halt irgendeine, weiß ich nicht, irgendwas operieren lassen, egal was, so ungefähr. Und davor sind sie halt noch bei uns und trainieren. Aber ja, ich finde, es ist so, wir sollten eben über die klassischen Wehwehchen reden. So Überlastungserscheinungen, Dinge, die halt auftreten. Und es ist, ich meine, ihr merkt schon, das ist ganz schön schwammig, aber es ist ja jetzt auch nicht so leicht, das so fix zu definieren, weil es gibt natürlich viele Arten von Problemen und nicht alle sind, wir können uns nicht um alle kümmern als Trainer. Also manche übersteigen dann einfach unsere Kompetenz und unsere Zuständigkeit auch am Ende. Also das will ich nur mal vorausschicken, weil natürlich, so, wir werden jetzt über das Thema reden, das bedeutet nicht, dass man jedes Problem als Trainer so angehen sollte, lösen kann, wie wir es jetzt vielleicht skizzieren in den nächsten Stunden, Tagen, Minuten.
Okay, was für eine andere Gliederungsmöglichkeit setzen wir denn an? Also, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, also wenn ein Mensch zum Beispiel eine rezidivierende LWS-Problematik mitbringt, was ist denn dann so das Vorgehen in deinem Kopf, um dieser Thematik Herr zu werden?
Auch bei sowas ist es natürlich tricky, weil da ist ja schon die Frage, war der Mensch davor bei einem Arzt, hat er irgendeine Diagnose oder hat er einfach nur unspezifische Rückenschmerzen und kommt damit zu mir als Trainer? Also es ist immer wieder tricky, weil es halt immer sehr, sehr individuell ist und eben ich auch mir klar bin darüber, was ich da kann in dem Bereich und auch was ich nicht kann und dann muss ich jemanden vielleicht weiter schicken. Aber gut, ich glaube, das habe ich jetzt genug vorausgeschickt. Jetzt hören wir mal auf. Also meine Herangehensweise ist immer bei sowas graduelle Exposition.
Ja.
Das heißt, Reha ist einfach ein Prozess, wo man progressiv gewisse Bewegungen wieder erlernt, schult und eine gewisse Belastungsfähigkeit wiederherstellt. Und deswegen ist halt so, dieses Reha ist gleich Training, Training ist gleich Reha. So grundsätzlich ist der Prozess halt derselbe runtergebrochen. So, es geht um, du willst eine Anpassung schaffen. Und im Training ist es halt oft, okay, du willst, dass ein Muskel wächst. Und im Reha-Kontext ist es dann eben, ja, du willst auch Belastbarkeit wiederherstellen. Und das passiert natürlich nur über Belastung. Also Belastung sorgt für Belastbarkeit. Und die halt progressiv appliziert. Und deswegen sind diese Prozesse so ultimativ, gehen so ultimativ Hand in Hand oder sind eigentlich das Gleiche. Weil es um progressives Training geht, bloß der Startpunkt unterscheidet sich. Die Constraints, die du respektieren musst in dem Prozess, also die Voraussetzungen, die der Mensch mitbringt, der Startpunkt, der unterscheidet sich. Der grundsätzliche Prozess ist eigentlich der gleiche.
Wie sehr spielt der Gedanke Symptom versus Ursache im Kontext Reha-Training eine Rolle bei dir?
Ja, das ist immer so die große Frage, gell? Also ich meine, wir wollen ja schon auch ursachenorientiert solche Bewegungsprobleme angehen. Und da haben wir viel drüber geredet in der Vergangenheit. Da hat sich auch meine Meinung, meine Einstellung zu diesem Thema auch so ein bisschen verändert über die letzten Jahre. Wurde auch immer mal wieder thematisiert im Podcast. Ja. Also ich glaube, man muss immer beides machen. Man muss beides gleichzeitig irgendwie in diesen Prozess einbinden. Und auf der einen Seite geht es natürlich so ein bisschen um die Suche nach der Ursache oder auch eben den Ursachen, weil es ist ganz selten so bei so einem komplexen System, wie wir Menschen es sind, dass es halt nur eine Ursache hat. Also das so, dir tut der Rücken weh, das kommt ganz klar von fehlender Extension von deinem großen Zeh, die stellen wir wieder her, ich habe die Ursache gefunden, Magic, deine Rückenschmerzen sind weg. So funktioniert das ja nicht. Aber es kann sein, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass die fehlende Großzehextension über Umwege und indirekt vielleicht wirklich ein Faktor ist, der da mit drauf einzahlt. Aber es ist halt nicht die Ursache. Die Ursache ist halt oft sehr multifaktoriell und komplex. Also wenn man jetzt nur beim Thema Bewegung bleibt, also eben, wenn man sich das biopsychosoziale Modell anschaut, dann ist klar, dass da noch viel mehr Faktoren eine Rolle spielen, eben auch psychologische und soziale, wenn es um Schmerzen geht, die man auch in dem Prozess versuchen muss, mit anzugehen, als Coach.
Absolut. Wenn man jetzt die Faktoren erstmal zum Anfang unseres Gesprächs so ein bisschen außen vor lässt, immer mit dem Wissen, dass wir sie natürlich nie außen vor lassen werden, so. Wenn wir erstmal wirklich so den physischen / biomechanischen Aspekt haben. Nochmal die Frage, wie sehr ist der Fokus im Vergleich zu einem normalen, ich sage es einfach mal in Anführungsstrichen normalen, ausgerichteten Training mit einem Kunden, mit einem Patienten bei dir, der jetzt hierher kommt und irgendwie physische Aspekte wie höher, schneller, weiter irgendwie verbessern will, also mehr stärker werden will, mehr Muskeln haben will, eine insgesamt bessere Körperkomposition haben will. Also legst du beide Seiten mehr deine bewegungsanalytische Brille auf, wenn du mit so einem Menschen arbeitest, weil du ja hergehst und dir denkst so, okay, dieser Mensch kommt jetzt klar bei den rezidivierenden Beschwerden im unteren Rücken, die müssen ja irgendwo herkommen. So. Also hast du dann eine andere Brille auf, oder fokussierst du eventuelle kompensatorische Bewältigungsstrategien mehr als bei einem normal Trainierenden?
Ja, auf jeden Fall. Eben wenn, wir sagen ja auch oft diesen Satz, so eine Kompensation ist kein Problem, bis sie zum Problem wird. Dementsprechend mache ich auch kein Problem aus bestimmten Kompensationen, wenn es kein Problem gibt. Das heißt nicht, dass ich das ignoriere, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht den Ultrafokus drauf legen. Auf der anderen Seite, wenn ein Problem da ist, so Schmerzen, immer wieder auftretende Schmerzen, zum Beispiel unteren Rücken, dann werde ich das mit viel mehr Fokus angehen und eben werde viel genauer hinschauen. Und das ist ja diese Suche nach der Ursache oder den Ursachen, dass man sich eben anschaut. okay, es gibt irgendein Überlastungsproblem oder halt, das habe ich ja in der letzten Folge auch einfach Bewegungsproblem genannt. Es gibt irgendein Bewegungsproblem. Das werde ich versuchen zu lösen mit Bewegung. Und dementsprechend muss ich irgendwie verstehen, wie bewegt sich denn der Mensch, der vor mir steht? Was sind seine Bewegungsstrategien? Was sind seine kompensatorischen Strategien und so weiter? Damit ich halt Anhaltspunkte habe, was ich machen kann und was ich dem Menschen geben kann, damit es vielleicht besser wird. Also es ist natürlich schon eine andere Arbeit, als wenn jemand zu mir kommt und keine Probleme hat und sagt, ich will einfach nur
Let's fucking go.
Unfassbar stark und swole werden. Man könnte auch sagen, man muss gar nicht diesen sehr nerdigen Fokus auf Bewegung haben, sondern vielleicht reicht es auch, wenn man um das Problem rumtrainiert. Das ist ja auch immer ein Teil von so einem Reha-Training. Ist das ja auch,
du gerade schon gesagt, ja.
Ist immer das so. Man trainiert einfach weiter und macht halt Sachen, die den Schmerz nicht auslösen und gibt damit so dem System die Möglichkeit, dass es sich einfach selbst quasi heilen kann. So, das ist auch ein absolut legitimer Ansatz. Aber da fehlt dann halt doch das spezifische, zielgerichtete so ein bisschen. Also das ist dann, ja, das ist dann weder so wirklich symptomorientiert noch wirklich ursachenorientiert. Aber eben, es ist auch immer ein Teil und manchmal auch ein total legitimer Weg. Also wenn ich mir so anschaue, wie wir mit unseren Wehwehchen, die so auftreten, umgehen, dann ist es, glaube ich, sehr oft genau das, dass wir einfach um das Problem rumtrainieren. Und ja, die meisten Dinge gehen ja auch einfach wieder weg. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das ist ja auch immer so das schmutzige Geheimnis der Physiotherapie. So, jemand hat irgendein Problem, irgendwo tut's weh, dann geht er zum Physio. Der Physio macht irgendwas über 6 Wochen. So. Und nach 6 Wochen sind die Probleme weg. Und dann sagt der Mensch so, oh mein Gott, du bist der beste Physio aller Zeiten. Aber eben der Faktor, der dafür verantwortlich war, dass die Probleme weg sind, war einfach das Zeitverstrichene. Und dass irgendwas gemacht wurde, ist bestimmt nicht verkehrt. Aber auch das muss man halt bedenken in diesem Prozess.
Ja, absolut.
Und es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen frustrierend, weil man dann am Ende nicht genau weiß, okay, ist es jetzt besser geworden durch meine Intervention, egal ob du Physio bist oder Trainer oder Coach, oder ja, ist es halt einfach besser geworden.
Ja, ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dieses Denken muss man halt ablegen, oder?
Ja, also ich glaube, wie wir drüber nachdenken, grundsätzlich ist total wichtig und man sollte so drüber nachdenken, dass wir eben die Selbstheilung, die Selbstorganisation immer unterstützen in dem, was wir machen.
Genau.
Und nicht diesen direkten Einfluss haben auf diese Probleme.
Ja, ich glaube,
das ist eine grundsätzliche Geisteshaltung,
genau.
Einstellung dazu,
ja, absolut.
Die wirklich wichtig ist.
Das ist eine Haltung. Und wenn wir uns diesen Prozess eben nicht so wichtig nehmen, also nicht die Gurus on the stage sind, sondern halt die Guides by their side, also von den Menschen, mit denen wir arbeiten, dann, glaube ich, machen wir einen guten Job. Weil wir am Ende des Tages, du hast ja gerade das wichtige Wort Selbstorganisation genannt. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch schon festgehalten, dass so Selbstorganisation immer den Antrieb hat, eine Funktionsverbesserung zu haben. Also nicht nur einfach eine Organisation und einfach eine, ja, irgendwas organisiert sich halt, sondern diese Organisation dient immer dem Streben nach einem höheren Funktionsanspruch im System. Und ich denke, dass...
Ist es wirklich so? Weil da habe ich noch drüber nachgedacht nach unserem Podcast.
Ist so.
Ist unser System nicht einfach nach Erhalt so aus oder auf Erhalt aus?
Nee, aber da, wenn du dir das Delta anschaust zwischen dem Status Quo und dem der Selbstorganisation und dem Design Outcome, sprich einer verbesserten Funktion, ist das ja schon quasi eine höhere Ordnung im System.
Das war wieder ein geiler Satz, den niemand verstanden hat.
Ja, dann spul nochmal zurück und hört sich nochmal an.
Hört sich nochmal an.
Ja gut, du kommst vom Schmerz, das System organisiert sich selbst, du hast keinen Schmerz mehr. Also ist der Anspruch, eine höhere Funktion im System zu haben.
Auch wenn es nur in dem Fall eine Rückkehr zur Baseline ist.
Absolut, definitiv. Das wird ja einfach nicht gemessen und quasi halt festgehalten, so ich muss dahin, sondern es wird einfach halt, da geht es ja einfach darum, dass sich das System einfach selbst rejustiert, wenn man so will. Und ich glaube, und nur noch mal diesen wichtigen Punkt festzuhalten, weil ich bin so krass guilty bei diesem Punkt gewesen, halt in meiner jüngeren Karriere, wo ich mir immer angemaßt habe, so ich finde die Ursache. ich bin dafür verantwortlich mit meinen Interventionen, mit meinen krassen Gedanken und so weiter, dass der Mensch, mit dem ich arbeite, irgendwie zu einem höheren Funktionsprinzip kommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich in der Vergangenheit, also als ich angefangen habe, Leute zu therapieren, vor über 20 Jahren, dass ich dem Prozess eher hinderlich war, weil ich eben vom System zu viel wollte. Da bin ich fest davon überzeugt, so retrospektiv. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein Dünken, was wir eben alle haben. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es geht mit einer Geisteshaltung der Metakognition damit einher, dass man eben weiß, was man weiß, und aber darüber hinaus letztendlich halt die Selbstorganisation einfach die Superpower ist. Und der sollte man nicht im Weg stehen. Von dem her ist es einfach so, dass man ausatmen kann, sich nicht verantwortlich fühlen muss für, ja, das Gedeihen des Menschen, sondern eher so total gechillt diesen Prozess begleiten kann und einfach mal anschaut, und zwar salutogenetisch und nicht pathogenetisch, dass man diesen Menschen begleitet. Dann sind wir wieder quasi bei dem Zusammenspiel von mehreren Faktoren als nur dem physischen. Ich habe gerade ein Beispiel, das jetzt, ja, I digress big time now, aber die Tochter eines Freundes von mir hatte einen medizinischen Vorfall, sage ich es einfach mal, und wird jetzt so schulmedizinisch durch eine krasse Mühle, wie sagt man?
Durchgemühlt.
Durchgemühlt, danke. Hey, und was der mir erzählt, ist ein Nocebo nach dem anderen. Dieser junge Mensch, das ist ein junges Mädel von 15 Jahren jetzt, ja. Also es ist ohne Scheiß, was der mir erzählt hat, das ist eigentlich zum Heulen, Leute. Und das ist genau der Punkt, den Fehler, den wir nicht machen dürfen. Also egal, I digress.
Und das ist übrigens, das steckt ja automatisch auch drin in diesem Ansatz von erstens so Reha-Training, ja. Das ist ein progressiver Prozess, der dann automatisch auch die Selbstwirksamkeit von einem Menschen entwickelt und ihr auf jeden Fall nicht hinderlich ist. Also halt
ja.
Placebos streut,
ja.
Statt Nocebos streut. Und das ist halt auch wieder, das ist eine grundsätzliche Einstellung zu diesem Thema Reha, wo ja also gerade in der Physiotherapie sehr viel passiert und passiert ist über die letzten Jahre. Also die Abkehr von rein passiven Maßnahmen und die Entwicklung hin zu aktiver Therapie, was ja super, also nicht nur ein Trend ist, sondern eine super Entwicklung ist. Aber da machen natürlich nicht alle mit. Shoutout an Ärzte und alle anderen, die halt nach wie vor viele Nocebos streuen. Aber lass uns mal nicht die Folge zu einem Ärzte-Nocebo-Rant werden lassen, weil ich glaube, das sind so Probleme, über die reden wir zu Recht eh schon viel in der Branche. Aber deswegen müssen wir, glaube ich, nicht darauf nochmal so ultimativ eingehen, weil das sind so Dinge, die sind, glaube ich, fast allen sehr, sehr klar und sehr, sehr bewusst, die gerade zu.
Wollte ich gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte einfach nur nochmal highlighten, was du gerade gesagt hast, dass wir eben diese Geisteshaltung mitbringen müssen, dass wir nicht final verantwortlich sind, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt auch als Selbstschutz für uns.
Glaubst du, daher kommen diese ganzen Nocebos auch, also so quasi Selbstschutz derjenigen, die sie dann
streuen? Ich glaube schon, das ist schon so eine gewisse Abkapselung und sich so, ich bin aber nicht verantwortlich für. So, ganz klar. Aber halt generell auch einfach, was man gelernt hat, beziehungsweise die Haltung, die man irgendwie halt vermittelt bekommen hat. Auch in den ganzen Curriculum der verschiedenen Ausbildungsstufen und so weiter. Aber egal, du hast vollkommen recht. Also wir, gerade die wir die Selbstwirksamkeitserwartung von Menschen extrem hochfahren können, durch Training, weil Training ist einfach halt ein progressiver Prozess. Und Menschen werden besser und dementsprechend werden sie sagen, ah geil, das habe ich selbst geschafft und so weiter. Also besser geht's gar nicht. Geht da alles rein. Noch ein kurzer Rant, weil ich jetzt gerade immer wieder sehe, so, Muskeln sind ja auf einmal in aller Munde, so Longevity-wise und so weiter. Alle sagen, Muskeln sind so der Motor für alles und so. Ich frage mich nur, alle sprechen darüber und keiner hat sie.
Ja, gerade so Longevity-Leute
nicht. Ja, also weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
I don't get it. Also so, wenn ihr davon labert die ganze Zeit, dass Muskeln so gut sind, warum habt ihr selber keine? Also verkauft nicht Muskeln als das Geilste und trainiert selber nicht. Also, Leute, das geht halt einfach nicht. Okay, Entschuldigung, back.
Ja, Shoutout Longevity. Wo waren wir stehen geblieben? Also wir sind bei der grundsätzlichen Einstellung dass es darum geht, die Selbstorganisation und Selbstheilungskräfte der Menschen zu unterstützen mit dem, was wir machen. Und wenn wir jetzt mal wieder zurück auf das Beispiel kommen, so jemand hat unspezifische Rückenschmerzen, die immer mal wieder auftreten. So, was macht man denn da? Man versucht, in das Areal wieder Bewegung reinzubringen, also dass es sich wieder bewegen kann. Bewegungsoptionen in Lendenwirbelsäule und was schon oftmals auch Sinn, noch einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht zu sagen, okay, wir kümmern uns auch ein bisschen um Bewegungsoptionen in deiner Hüfte. So, das wäre sehr naheliegend, wenn jetzt jemand Probleme im unteren Rücken hat. Natürlich immer im Kontext von, okay, wie bewegt der Mensch sich? Was sind so die Bewegungsstrategien? Das ist so das eine, Bewegungsoptionen wiederherstellen. Und dann das zweite ist halt Belastungstoleranz nach oben bringen durch Belastung, durch progressive Belastung. So diese zwei Dinge. Das ist so, das ist das eigentlich.
Das ist das.
Und manchmal ist das eine vielleicht ein bisschen wichtiger als das andere. Man könnte auch sagen, dass so Belastungstoleranz hochbringen ist vielleicht die symptomorientierte Herangehensweise.
Absolut.
Und Bewegungsoptionen herstellen ist vielleicht eher eine ursächliche Arbeit. Und da kommen die beiden eben zusammen. Also deswegen ist es auch kein nie ein Entweder-Oder. Und weil da gibt es jetzt so viele Beispiele.
Ja, aber es ist.
Und wahrscheinlich macht es auch Sinn, sich
ein paar
verschiedene Beispiele mal anzugucken.
Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn du jemanden hast, wir bleiben da bei dem Beispiel, ich sag mal, der oder die Probleme, undefinierte Probleme im unteren Rücken hat. Wie kommen denn diese Menschen zu dir? Haben die in eine Richtung, also mehr in Extension oder mehr in Flexion Probleme, beziehungsweise Ängste?
Ja, meistens. Also genau darum geht's, dass man halt rausfindet, okay, welche Bewegung triggert erstmal den Schmerz? Also wo fehlt Belastungstoleranz? Weil wenn Belastung höher als Belastungstoleranz, dann passiert halt irgendwas Ungutes, also eine Verletzung oder eben Schmerz. Und gerade eine dauerhafte Überbeanspruchung von dem Gewebe führt auch dazu, dass unser Körper halt sagt, hey Spezi, hier stimmt was nicht. Und dann schickt er uns dieses Schmerzsignal, um uns selber zu schützen, damit wir eben eine Struktur, die schon sehr viel belastet ist, halt nicht noch mehr belasten.
Okay, bleiben wir mal kurz bei dem Punkt nur nochmal. Wie, wenn du sagst, eine dauerhafte Überbelastung von Gewebe ist gleich, du hast gerade von Bewegungsoptionen gesprochen, kannst du es auf einem Spektrum irgendwie uns mal skizzieren?
Worauf willst du hinaus?
Naja, einfach so, also wenn jemand eine dauerhafte Überbelastung hat, punktuell von dem Gewebe, sage ich es einfach mal, dann ist das Spektrum von diesem Menschen.
Das Bewegungsspektrum wird dadurch erstmal kleiner.
Genau, das
meine ich. Also unser System schränkt dann eben Bewegung ein. Und wenn es nur das ist, dass wir uns halt in gewisse Positionen nicht mehr reinbewegen, weil unser Nervensystem weiß, da will ich mich nicht belasten, da bin ich überbelastet oder eben da nehme ich einen Schmerz wahr, also bewege ich mich nicht mehr in diese Position rein. So, das führt zu einem Verlust von Bewegungsoptionen. Und die kann man eben graduell, progressiv wiederherstellen, natürlich erstmal mit sehr wenig Last. Und
das heißt ganz, sorry, das bleiben wir mal ganz praktisch. Das heißt, der Mensch wird auf eine gewisse Art und Weise hingen und nicht auf die Art und Weise hingen, wie du es vielleicht möchtest, oder?
Ja, vielleicht, aber also da würde ich es noch leichter machen und sagen, okay, der Mensch will seine Wirbelsäule nicht beugen, er will nicht flektieren. So, da, das löst den Schmerz aus, deswegen geht er gar nicht mehr in diese Position rein. Dann ist es natürlich mein Job, diese Option diesen Menschen wiederzugeben. So. Und das ist eben graded exposure, also graduelle Exposition. Exposition an den Stressor, an die Bewegung, die Position, die den Schmerz auslöst. Und das ist ja ein globales Prinzip in, also auch in der Psychotherapie zum Beispiel, graded exposure. Also es funktioniert dann runtergebrochen immer gleich, egal, wo du nicht hin willst.
Also, du hast Angst vor Schlangen, das heißt, sie sind erst kleiner, werden sie immer größer.
Genau, zum Beispiel.
Ja, verstehe.
Oder du hast Angst vor Schlangen, man fängt an und zeigt dir erstmal ein Bild von der Schlange und dann, keine Ahnung, gewöhnst du dich da dran und kommst damit klar und hast irgendwie Sicherheit in dem Kontext. Dann irgendwann guckst du dir ein Video von Schlangen an und dann kannst du das handeln und irgendwann bist du im gleichen Raum mit einer Schlange und irgendwann fasst du eine Schlange an und dann hast du deine Schlangenphobie überwunden.
dann machst du das Shooting mit so einer Pyton um den Hals halt am Ende.
Genau. Okay. Das ist dann Final Level. Aber das ist so im Schnelldurchlauf, wie Graded Exposure eigentlich funktioniert. Also jetzt in so einem Kontext Phobie. Und das Gleiche gilt dann eben auch für Bewegungsprobleme. Das heißt, jemand will seine Wirbelsäule nicht beugen, dann ist es mein Job als Trainer oder Therapeut, dass ich Übungen finde, wo er, der Mensch, wieder in diese Position reingeht. Das heißt, ich muss ein sicheres Umfeld erstmal kreieren. Das ist ultra wichtig, weil sobald sich ein Mensch unsicher fühlt, wird er reagieren mit quasi einer Stressantwort. Und eine Stressantwort, wenn wir in diesem Fight-or-Flight-Modus sind, bedeutet immer, wir verfallen alte, gelernte Muster und Strukturen und sind nicht in der Lage, was Neues auf unsere Festplatte aufzuspielen. Das heißt, Sicherheit im Bewegungskontext ist das A und O, weil sonst können wir das nicht wieder lernen, was wir ja schon mal konnten, also einfach eine Position zu tolerieren oder eine Bewegung. Und da geht es jetzt nicht darum, den Menschen gut zuzureden die ganze Zeit, hey, es ist alles gut, du bist hier sicher, es ist ein Safe Space oder so. Das meine ich nicht, auch wenn natürlich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, auch ein wichtiger Faktor dafür ist, sondern ich meine eher Sicherheit eben in dem Bewegungskontext. Also, dass ich zum Beispiel anfange mit Übungen, wo der Mensch sehr, sehr stabil ist und sehr, sehr viel Bodenkontakt hat oder wo er zum Beispiel sitzt. Sitzen ist sicherer für unser System als stehen, weil wir nicht umfallen können und so weiter und so weiter. Und so baut man eben progressiv dann so seine Interventionen auf. Man nimmt dem Menschen nach und nach die externe Stabilität, die Sicherheit in Bewegung. Und das ist dann dieser Prozess der graduellen Exposition. Und dann, während man das macht, geht es auch darum, dass man einfach die Belastung natürlich immer weiter erhöht. Und das geht meistens irgendwie Hand in Hand. Also Belastung vielleicht auch einfach nur im Sinne von halt ein externes Gewicht, was ich in irgendeiner Übung bewege, was ich natürlich über Zeit steigere oder Wiederholungsanzahl oder. Also halt klassische Prinzipien der Progression, die man genauso kennt aus dem, ich sag mal, performance-orientierten Training. Ne?
Wenn man so Grade Exposure auch fürs Bewegungslernen heranzieht, also wir haben ja davon gesprochen, dass man Bewegungs- oder Bewältigungsstrategien irgendwie gerade in so einer Thematik Schmerz auf jeden Fall sich anschaut, also diese Brille setzt du ja auf, das habe ich dich ja vorhin gefragt. Ist das auch was, wo du so Guidelines hast, oder sind die so, ich sag mal, weich und nicht festzumachen an irgendwas, dass du da auch gar keine faktischen Marker hast, die du wann erreicht haben willst?
Naja, also da, sowas finde ich immer schwierig. Faktische Marker, die ich bis dann und dann erreicht haben will, so eine Checkliste, so von wegen, okay, nach einer Woche musst du das können, nach zwei Wochen musst du das können. Weil es ignoriert halt diese multifaktorielle, sehr komplexe und individuelle Natur von diesem Reha-Prozess so ein bisschen. Wo sowas mehr Sinn macht, ist zum Beispiel eben nach einer Kreuzband-OP, weil da kann man natürlich gewisse Standards setzen. So, viele Leute haben sich schon ihr Kreuzband zerstört, haben sich operieren lassen, haben dann eine Reha gemacht. Da gibt es dann gewisse Abläufe, gewisse zeitliche Abläufe, die werden immer noch individualisiert natürlich, aber das ist ein bisschen was anderes, als wenn jemand mit so einem sehr unspezifischen Problem kommt, wo es eben nicht unbedingt eine Anleitung gibt. So,
ich frage dich anders. Wie wichtig, wir haben ja jetzt, glaube ich, schon mal grundsätzlich festgestellt, wie wir uns diesem Thema nähern, also ursachenorientiert oder eher symptomatisch.
Beides.
Genau.
Das eine ist vielleicht auch das andere.
Auch das ist richtig, glaube ich. Aber wie wichtig ist es dir tatsächlich, eine neue Bewältigungsstrategie aufzuspielen? Jetzt bleibe ich mal bei der Sache Hinge. In einem Hinge-Muster, das dir dann letztendlich die Möglichkeit gibt, zu mutmaßen, ja, nicht zu wissen, sondern zu mutmaßen, dass auch mitunter dadurch die Problematik des Menschen weniger wird.
Ja, vielleicht müssen wir das Beispiel einfach mal erklären. Also so Zusammenhang, jemand hat Rückenschmerzen und ist vielleicht flexionsintolerant, also Schmerz wird eher getriggert, wenn der untere Rücken sich beugt, also in Flexion geht. Und wenn ich mir eine Hinge-Bewegung von dem Menschen anschaue, dann arbeitet er sehr wenig über seine Hüfte und eben sehr viel durch seinen unteren Rücken. So, dann würde ich vermuten, so, ah, okay, dir tut's da weh, wo du kompensierst in dieser Hinge-Bewegung und wahrscheinlich auch in anderen Bewegungen. Also das Kompensationsmuster sieht man da wahrscheinlich nicht nur im Hinge. Und dann sehe ich schon mal, okay, du belastest mehr deinen unteren Rücken, wenn du den Hinge-Bewegung machst. So, durch Flexion. Das heißt, die Last, die insgesamt wirkt auf dein Gesamtsystem, die ist nicht gut verteilt.
Kannst du nochmal auch bildlich erklären, was es halt bedeuten würde? Das heißt, wie würde der Hinge in Anführungsstrichen weniger kompensatorisch ausschauen versus quasi der Hinge-Bewegung, die du gerade beschrieben hast?
Also jemand macht ein ADL, schiebt die Hüfte hinter, Gewicht geht nach unten und kompensatorisch wäre dann eben, das Gewicht geht runter, indem die Lendenwirbelsäule rund wird und nicht kompensatorisch wäre, die Lendenwirbelsäule bewegt sich nicht, also die Position der Wirbelsäule bleibt eigentlich neutral und die Bewegung passiert eben durch die Hüfte, nicht durch den unteren Rücken, weil irgendwo holt sich unser System diese Bewegung her. Und bei dem Hinge sollte das in erster Linie mal die Hüfte sein.
Das heißt, dieser Mensch hat, wenn der Hinge weniger kompensatorisch ausgeführt wird, die Möglichkeit, das Becken im Raum horizontal zu verschieben, und zwar über eine gewisse Range of Motion, die dieser Mensch individuell zur Verfügung hat. Und der andere Mensch, der es kompensatorisch über quasi Hinging in der LWS macht, wird eben wahrscheinlich sein Becken im Raum weniger horizontal nach hinten verschieben, sondern eben diese Bewegung, den Hinge, eher durch eine Überflexion in der LWS ausführen.
Genau.
Nur bildlich mal, dass wir es festgehalten haben.
Und da kann man natürlich, könnte man jetzt biomechanisch super nerdig werden und anfangen, drüber nachzudenken, warum ist es so? Was ich dann natürlich auch tue in so einem Fall. Aber da haben wir ja schon mal so ein gutes Beispiel für eben so diese Last- und Stressverteilung, die ich wieder herstellen will. Weil wenn es irgendwo ein Überlastungsproblem gibt, dann bedeutet das meistens, dass einfach zu viel der Last, die halt da ist, wenn wir uns bewegen, an einem Punkt ankommt. Weil ich es nicht schaffe, die Last, die einfach da ist, über mehrere Segmente gleichmäßiger zu verteilen. Weil darin ist unser Körper eigentlich sehr, sehr gut, eigentlich Last zu verteilen über verschiedene Gelenke, über verschiedenes Gewebe, in einer komplexen Bewegung. Und ich meine, die meisten Bewegungen, die wir so machen, sind komplex. Außer wir, keine Ahnung, sitzen in der Chestfly-Maschine oder so, die ist vielleicht nicht so komplex. Aber wenn wir uns halt wie Menschen bewegen, dann ist es immer ein komplexes Zusammenspiel, also alleine, wenn man sich einen Gangzyklus anschaut. Und ich glaube, das ist ganz oft die Aufgabe und dann auch so die ursächliche Arbeit, rauszufinden, warum kommt zu viel Stress an dieser Stelle an und wie kann ich andere Systeme, Subsysteme von diesen Menschen dazu ermächtigen, dass sie mehr von diesem Stress quasi aufnehmen. Und dadurch eben nicht mehr 60% von der Last im unteren Rücken ankommt und nur, keine Ahnung, 20% in der Hüfte, sondern kann ich es durch eben gutes Training, kann ich dafür sorgen, dass nur noch 40% im unteren Rücken ankommen und die Hüfte auch 40% übernimmt. Und dann noch, keine Ahnung, 10%, das ist jetzt schlecht verteilte Zahlen, 10% noch im Fuß und 10% im Knie so ungefähr. Was für Prozentzahlen man da heranzieht, ist auch scheißegal, das ist ja nur, um ein Bild zu malen. Aber ich glaube, das ist auch eine total wichtige Herangehensweise, weil sie halt beachtet und respektiert, wie unser Bewegungssystem halt tatsächlich funktioniert. Und es ist auch wieder eine relativ rausgezoomte Denkweise. Und es ist dann nicht so, aha, dieser Muskel ist tight. Deswegen tut es dir da weh. Also so dieses sehr reduktionistisch, isoliert gedachte, was glaube ich immer noch sehr, sehr viele Leute machen. Also so, man sucht einen Sündenbock für irgendein Problem und man sucht den dann aber nicht in einem globalen Bewegungsproblem, in einem Lastverteilungsproblem, sondern in einer Struktur. Man versucht, sich es einfach zu machen. Aber es ist halt eigentlich nie so einfach, dass ein Muskel schuld ist. Das macht auch gar keinen Sinn, das ist total unlogisch. Wenn man ein
eine realistischere Vorstellung davon hat, wie halt menschliche Bewegung funktioniert. Mhm. Wie dieses komplexe Zusammenspiel funktioniert. Was Bewegungsvariabilität ist, worüber wir auch in der letzten Folge gesprochen haben und so weiter und so weiter.
Jetzt hast du die Grundlage zur Beantwortung meiner Frage schön ausführlich erklärt.
Das war die Frage.
Ja, mir geht es einfach darum, wie viel Stellenwert genießt genau das, was du gerade beschrieben hast. Also ich sag mal, ein Umlernen oder ein erstmal ein Muster brechen und dann Umlernen in Bewegungs- bzw. Bewältigungsstrategien in deinem, in Anführungsstrichen, Reha-Prozess.
Ja, viel. Ja, das ist der Reha-Prozess für mich. In meinem Ansinnen ist er genau das. Ich meine, ich bin ja am Ende Bewegungslehrer und dementsprechend ist mein Tool, halt Bewegungen zu lehren, dann um Probleme zu lösen. Und in dem Fall ist es halt ist das Problem halt eine Schmerzproblematik. Wann anders ist das Problem, was es zu lösen gilt, dass jemand zu wenig Muskelmasse hat, und auch das löse ich, indem ich halt gewisse Bewegungen lehre, Bewegungen gegen Widerstand. Also es auch zeigt wieder, dass halt Training und Reha eigentlich das Gleiche sind, mit anderen Zielsetzungen und anderen Grundvoraussetzungen.
Wie groß ist deine Frustrationsgrenze dahingehend, dass Menschen, die quasi es nicht verstehen, eine neue Bewegungs- bzw. Bewältigungsstrategie zu erlernen, wirfst du da irgendwann mal die Flinte ins Korn und sagst dir, ja, scheiß drauf, dann arbeite ich eben, ich sag mal, nur oder halt mehr symptomatisch als ursächlich? Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist einfach so.
Ich gebe mir mal ein Beispiel.
Naja, so Story of my life. Du hast halt einfach jemanden, also diese Frustrationsgrenze, die ich so in meiner Karriere auch hatte, die Tatsache, dass wir einfach eine limitierte Zeit zur Verfügung haben, mit Menschen zu arbeiten. Und einfach immer so die Frage, wie groß ist der Einfluss von den Interventionen, die wir finden für diesen Menschen?
Ja. Man weiß es nicht am Ende.
Man weiß es nicht.
Man weiß es einfach nicht. Und das muss man
akzeptieren.
Das muss man akzeptieren. Und das ist jetzt natürlich was ganz Wichtiges für alle Physios und Trainer. Gerade für Physios, weil ich meine, es gibt auch viele Trainer, die sagen einfach, gut, das ist nicht mein Job. Wenn dir irgendwas wehtut, geh zum Physio, wir trainieren hier. So. Gibt's ja viele. Mei, kann man so machen. Wir arbeiten halt nicht so. Wenn man halt ein richtig guter und ein echter Profi ist in dem Game, dann sollte man, glaube ich, auch nicht so arbeiten. Aber das ist ja ein dauerhaftes Thema. Und gerade, wir haben sehr, sehr viel Kontakt zu Physios. Physios sind halt regelmäßig krass frustriert. Deswegen. Weil, ja, wenn jemand irgendwie ein Problem hat und du hast 20 Minuten pro Woche Zeit mit dem, gut, was kannst du da groß machen? Was kannst du da auf egal welcher Ebene wirklich beeinflussen? Also egal, ob jetzt biologisch, psychologisch oder sozial. Zum Glück bin ich kein Physio, der im 20-Minuten-Takt arbeitet. Dann wäre mein Frustrationslevel nochmal ein ganz anderes. Aber auch in meinem Kontext. Ich meine, wenn ich 60 Minuten pro Woche habe mit einem Menschen, inzwischen bin ich da nicht mehr so frustriert und ich schenke den Leuten halt einfach reinen Wein ein. So. Und das ist sehr gesund für mich und auch für mein Gegenüber.
Absolut, ja.
Also ich glaube, es wird ganz viel gebullshittet auf beiden Seiten in Reha-Prozessen. Also Patienten und Kunden bullshitten den Trainer und Physio und andersrum. Und niemand traut sich irgendwie halt einfach die Sachen so anzusprechen, wie sie halt sind. Und seitdem ich das mache, ja, bin ich da nicht mehr so frustriert. Und ich gebe mein Bestes. So, ich tue, was ich kann mit der mir zur Verfügung stehenden Zeit. Und ich glaube, so muss es auch am Ende, sollte es jeder Physio angehen, der halt nur 20 Minuten hat. So, das ist nicht ideal, weit davon entfernt, I know. Aber was bleibt uns denn anderes übrig, als die Zeit, die wir haben, einfach sinnvoll zu nutzen? So, man muss doch, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, muss man versuchen, die Dinge, die man wirklich beeinflussen kann, positiv zu beeinflussen. Mehr können wir nicht machen. Und wenn wir das machen und wenn wir da einen guten Job machen, dann werden wir am Ende des Tages, glaube ich, auch im Reinen mit uns sein. Und da bin ich angekommen. Und das hat lange gedauert. Also ich meine, ich bin seit über 10 Jahren bei MTMT und Ich hatte ganz krasse Frustrationsmomente natürlich über diese 10 Jahre. Aber inzwischen, ja, bin ich da, glaube ich, so realistisch und akzeptiere halt gewisse Dinge, die man akzeptieren muss. Ja, deswegen bin ich da nicht mehr so häufig so frustriert, wie es war in der Vergangenheit.
Ist denn vielleicht, wenn man jetzt wieder bei Symptomen und Ursachen bleibt, ist denn das Level des Symptoms vielleicht durchzuspielen und der Schlüssel, der das Level der Ursachenforschung überhaupt freispielen kann?
What?
Das ist nicht bewusst, du bist doch ein alter Zocker.
Ja.
Muss ich noch mehr ausführen, oder?
Ja, also für alle Zuhörenden auf jeden Fall.
Ja. Und für mich auch. Ich denke mal so, wenn du jetzt in diesem Fall, den wir gerade beschrieben hast, du hast einen Menschen, mit dem du einmal die Woche 60 Minuten trainierst. Du kommst an den Punkt, was ich eben vorher gefragt habe. Du weißt, dieser Mensch bräuchte, um jetzt, bleiben wir wieder bei den Rückenbeschwerden, um diese irgendwie zu reduzieren, in gewissen Kontexten eine adäquatere Bewegungsstrategie. Du siehst aber, dass sich dieser Mensch extrem schwer damit tut, das umzusetzen, was du eigentlich, also ursächlich, so detektiert hast. Du sagst jetzt, okay, what the fuck? Ich mache diesen Menschen so selbstwirksam, dass ich ihm zeige, wie antifragil er selbst ist, indem du ihm quasi Dinge machen lässt, wo er letztendlich einen guten Output liefern kann. Und über diesen symptomatischen Output, der geliefert wird, wird quasi dieses Level durchgespielt und dann besteht vielleicht erst die Möglichkeit, ursächlicher zu arbeiten, weil dieser Mensch erstmal sich zugetraut hat, durch deine Arbeit diese Selbstwirksamkeitserwartung so extrem zu steigern, dass vielleicht dann erstmal die Akzeptanz besteht, zu verstehen, okay, scheiße, ich kann das ja alles selbst. Der Quiz gibt mir halt einen guten Input, aber ich kann das auch wirklich alles umsetzen. Und dann wird letztendlich diese diffizilere, die sie ja ist, also ursächlich zu arbeiten, ist ja auf alle Fälle eine viel facettenreichere Arbeit, als nur symptomatisch zu arbeiten. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, sag ja, weil es ist
ja nicht so. Total, voll. Weil ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Genauso wie ihr alle gerade.
Was ist denn los mit dem?
Das ist alle ganz genau, was er meint. Ich weiß nicht, ich denke da halt nicht so getrennt drüber nach.
Nein, in meinem Kopf. Das machst du nie.
Und
nicht mehr.
Nicht mehr, ja. Und das, was du jetzt gerade gemeint hast, was man durchspielen kann, ist ja vielleicht gar nicht das Symptomorientierte, sondern eigentlich das Gegenteil davon. Also quasi, ich nehme den Fokus von dem Symptom komplett weg. Also es wäre für mich eher so, ich trainiere um das Problem rum.
Das meine ich ja damit. Aber genau. Symptomorientiert ist gleich für mich einfach geweblich drumherum zu trainieren.
Das okay, meine ich damit. Gut. Dann ja. Und ja. Dann ist es auch oft die Herangehensweise, die ich wähle, für mich selber und auch für Kunden. Und ich glaube auch, das, was daran so wichtig ist, ist, dass man dem Problem nicht so viel Raum gibt.
Ja, der Mindset.
Das ist das so. Wie ging es dir so letzte Woche nach dem Training? So, ja, eigentlich ganz gut, aber irgendwie am Samstag habe ich dann wieder den Rücken ein bisschen gemerkt. So, klassisches Gespräch vor einer Session. Und dann hat man als Coach eben so die Möglichkeit zu sagen so, ah ja, scheiße, der Rücken, ja gut, wir fangen gleich an und machen Mobility für den Rücken und machen dafür ein paar Übungen. Das kann man machen. Oder man sagt, okay, und geht gar nicht drauf ein und fängt einfach nur an zu trainieren. Und durch eine gute Übungsauswahl und halt alles, was dazugehört, gute Belastungswahl und so weiter, trainiert man halt einfach eine Stunde mit dem Menschen und der Mensch vergisst während der Session, dass er Rückenschmerzen hatte vor ein paar Tagen.
Der Belastungswahl, der kenne ich nicht.
Der Belastungswahl, ja. Ja. Ja, der kann groß, aber auch klein sein.
Ja, absolut. Ich sehe nur gerade so bildlich vor mir. Auch so verschiedene Farben und so. Entschuldigung.
Und ich glaube, das ist eine total wichtige Herangehensweise. Und dann kann man ja fragen, so, ist es dann nicht auch automatisch ursachenorientiert, wenn ich so vorgehe?
Das ist ja eine schöne Diskussion, die wir immer führen. Vor allem
ist es auch ursachenorientiert so ein bisschen, wenn man aufs Psychologische natürlich eingeht, weil man den Fokus, den Hyperfokus auf das Problem dem Menschen nimmt. Und oft ist das halt ein großer Teil der Ursache, dass Menschen sich zu sehr identifizieren mit ihren Rückenschmerzen, mit ihren Knieschmerzen und so weiter.
Ich wollte wirklich im faktischen biomechanischen Kontext bleiben. Weil du hast ja vollkommen recht. Also um das ganze große Puzzle wieder zusammenzubringen und so weiter, sind genau die Faktoren extrem wichtig, die du gerade genannt hast.
Das ist schon sau wichtig.
Sau wichtig. Mir ging es einfach wirklich nur um die differenzierte Betrachtung von Bewegungsstrategie, Bewältigungsstrategie, symptomatisch angegangen oder gedacht versus eben ursachenorientiert. Das ist einfach nur das, was ich gemeint habe. Du machst den Menschen vom Mindset her antifragiler und schaltest dadurch überhaupt die Möglichkeit frei, vielleicht den Zugang zu den Menschen zu bekommen, weil auch den muss man sich ja erstmal verdienen, ja, als Coach. Dass dieser Mensch dir überhaupt vertraut, vielleicht war der schon bei x anderen Therapeuten und nie hat irgendwas funktioniert und so weiter. Und dieser Mensch hat extreme Vorbehalte und hat halt gesagt, ja, meine Frau hat gesagt, ich muss mal hierher kommen oder so. Auch diese Themen, die haben wir ja zur Genüge. Ja, ist so. Und wenn man dann letztendlich halt nur an einer Fazilität rumdoktert, indem man quasi einen besseren hinschulen will, mit mehr Innovationsmechaniken, du musst mehr dessen, das und das machen, dann sagt die Leute, die haben kein Buy-in, die schalten sofort aus.
Und ich sage euch was, als Trainer haben die wenigsten Leute ja überhaupt einen Buy-in, dass sie glauben, dass du ihnen helfen kannst mit dem Problem, weil wir sind ja ein fucking Trainer, wir sind ja kein Physiotherapeut. Und das war so ein Punkt, der mich auch lange sehr frustriert hat, weil ich halt immer so war, so hey, ich kann dir helfen, aber natürlich nur, wenn du Buy-in hast und wenn du auch dran glaubst, dass ich dir helfen kann. Weil wenn du das quasi nicht ernst nimmst, weil du denkst, so, das ist ja nur ein Trainer, der hat ja keine Ahnung von so Sachen, ich gehe zu einem Physio damit, dann ist das natürlich scheiße. Aber selbst wenn das so ist, so eben, dann machst du das, worüber wir gerade geredet haben. Du trainierst mit den Menschen, findest gute Übungen und der Mensch denkt überhaupt nicht, dass gerade gearbeitet wird an seinem Problem. Aber natürlich wird an seinem fucking Problem gearbeitet, ohne dass er es weiß. Und das ist ja so das, was man als Trainer sehr, sehr oft machen muss, dass man den Reha-Prozess so Inception-mäßig den Menschen halt so unterjubelt, ohne dass er es mitbekommt.
Ja.
Und das ist aber auch eine total geile Sache und ein Vorteil, den wir als Trainer haben, weil wir dann nicht den Druck haben, den zum Beispiel ein Physio hat, wo ein Mensch hingeht, sich auszieht, sich auf die Liege legt und sagt, so, jetzt heil mich. Du hast 20 Minuten Zeit, heil mich. Fass mich an, mach mich gesund. So, weißt du, das gibt's bei uns Trainern nicht. Und ja, uns wird dann vielleicht die Kompetenz für sowas nicht zugesprochen, aber so what? Also auch das ist was, wo ich inzwischen nicht mehr frustriert von bin, sondern halt einfach nur sehe, okay, was sind meine Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten gibt mir mein Gegenüber? Auch durch die Wahrnehmung, also wie er mich wahrnimmt und so weiter. Und dann arbeite ich mit den Möglichkeiten. Eben, ich arbeite immer mit den Constraints, die die Situation so mit sich bringt, der Mensch mit sich bringt und alles weitere.
Und dann kann man definitiv natürlich einfach so diesen Soccer, diesen Gaming Kontext herstellen, finde ich, dass man einfach so in der Karriere, im Lauf der Beziehung zu einem Menschen auf alle Fälle immer mehr Level freischaltet, logischerweise.
Und auch das ist natürlich was Tolles als Trainer.
Wenn man ein guter ist.
Als Personal Trainer, dass man, ja, auch eben, wenn man ein guter ist, dann arbeitet man wahrscheinlich längerfristig mit Leuten zusammen und hat halt auch genau diese Möglichkeit. Und
wenn man guter ist, ist auch so, ich streiche das, wenn man das wirklich intrinsisch will als Trainer. Das ist natürlich einfach.
Ja, wirklich Bock hat.
Ja, und das ist ja auch nur so unser Anliegen. Das sagen wir ja auch immer wieder, das wisst ihr ja. So, willst du es wirklich? Hast du echtes, aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber und an der Weiterführung des Lebens dieses Menschen? So, was auch immer das bedeutet. Und nur dann kannst du halt gewisse Level freispielen. Sonst hast du halt vielleicht nur eins und spielst nur das durch und das ist dann auch fein.
Und also, woran ich da auch denken muss, ist so, weil dieser Approach von, hey, wir trainieren einfach geil um dein Problem drumherum, wo wodurch das Problem in den allermeisten Fällen sowieso besser wird. Was da so ein bisschen drinsteckt, ist so dieses, muss man jedes Problem wirklich lösen? Also weißt du, muss dein Anspruch wirklich sein, dass du jeden, mit dem du arbeitest, schmerzfrei machst? Muss es dein Anspruch sein? Ich glaube nicht. Und das ist so, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich glaube, mit dem passenden Titel, das Leben ist Schmerz, wenn ich mich richtig erinnere. Schmerz ist ein ganz normaler Bestandteil eines jeden Lebens. Deswegen hate ich auch immer so diese, wenn dann Marketing gemacht wird mit, was ist mein Lieblingsspruch? Du verdienst ein schmerzfreies Leben. Habe ich schon mal drüber gerantet im Podcast. Ich so, einen Scheiß verdienst du. Also das verdienst, was soll das heißen? Du verdienst ein schmerzfreies Leben. So, ich will mein Leben leben. Ich habe einen gewissen Anspruch auch an meine körperliche Aktivität. Und der wird unweigerlich damit einhergehen, dass mir ab und zu mal was wehtut. Und so fucking what? Das ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Und wenn man das so angeht und auch dieses Mindset eben vermitteln kann und nicht, indem ich mich vor meinen Kunden stelle und den Rant loslasse, den ich gerade loslasse, sondern eben, das passiert, das ist ein unterbewusster Prozess, der eben automatisch passiert, auch durch einen Trainingsprozess, Selbstwirksamkeit entwickeln, alles, was dazugehört. Und dann ist es vielleicht auch okay, dass ab und zu mal das ein bisschen wehtut oder das ein bisschen wehtut. Und man überinterpretiert das Ganze nicht mehr. Und für einen bricht keine Welt zusammen. Also ich glaube, da sind wir natürlich ganz gute Beispiele. So, wir trainieren schon ziemlich lange, ambitioniert. Natürlich haben wir dauernd, regelmäßig irgendwelche Problemchen. Mein Gott, da tut halt mal die Schulter weh, da tut halt mal der Rücken ein bisschen weh, da tut mal ein bisschen die Hüfte weh. Und natürlich existiert es auf dem Spektrum, so don't get me wrong. Manche Sachen, die schüttelt man mal nicht so easy weg. Und es gibt gewisse Probleme, die sind halt einfach schwerwiegender und mit denen muss man dann auch anders umgehen, so versteht mich nicht falsch. Aber so die klassischen Wehwehchen, die auftreten, ja mei, die treten halt auf. Und würden sie nicht auftreten, weiß ich nicht. Dann würde ich wahrscheinlich nicht auf dem Level performen, sportlich, auf dem ich performen will. Das ist nur nochmal so ein Rant, der muss halt in so einen Podcast über Reha und Training früher oder später mal rein. Auch wenn ihr ihn vielleicht schon mal gehört habt von mir, aber das ist, und natürlich alle diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben, zeigen, wie fucking komplex das alles ist. Weil es geht von, ich lege einen total krassen Fokus auf das Problem und darauf, gewisse Bewegungsoptionen wiederherzustellen, Bewegungsmuster zu verändern, bis zu, wir ignorieren quasi, aber eben proaktiv das Problem, trainieren drumherum, versus, vielleicht ist das Problem gar kein Problem, sondern einfach nur ein ganz normaler Bestandteil des Lebens, dass dir halt mal was wehtut und so weiter. Also das ist alles richtig. Es gibt keine eine Herangehensweise, die stimmt. Und deswegen finde ich da halt, wie immer, das Wichtigste ist, dass man ein gutes Verständnis über Grundprinzipien hat, ein gutes Verständnis darüber, wie der Körper funktioniert und wie Menschen funktionieren. Und dann kann man wirklich eben individuell mit Leuten arbeiten oder auch mit sich selber arbeiten, wenn man selber irgendein Problem hat und das managen.
Ich glaube, wir haben viel...
Kurz abgedriftet.
Ich glaube, wir haben viel über die kurzfristig wichtigen Dinge gesprochen in diesem Prozess und haben auch inhaltlich erklärt, aber zwei Begrifflichkeiten haben wir jetzt per se noch gar nicht genannt. Das ist Fremdverantwortung versus Selbstverantwortung. Also wir haben viel über Selbstorganisation gesprochen und so weiter, aber wir haben dem Ganzen nicht so dieses übergeordnete Prinzip genannt. Und ich glaube, dass das auch so wichtig ist für uns in diesem Prozess, dass Selbstverantwortung ist die Ableitung von diesen Superpower Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit. Und das muss uns einfach klar sein, dass am Ende des Tages der Therapeut, der Arzt, der Trainer, mit wem auch immer ich arbeite, noch so gut sein kann. Am Ende des Tages muss ich trotzdem mein Leben selbstverantwortlich leben und lenken. Und dementsprechend ist natürlich auch die Herangehensweise an meine Therapie, an meinen Trainings, an meinen Whatsoever-Prozess einfach davon determiniert, was ich selbst da reinlege. Versus, wenn ich eben fremdverantwortlich mit diesem Thema umgehe, wird es immer so sein, dass ich die Lösung meines Problems, der Thematik, immer bei jemandem anderen suchen werde. Und so funktionieren wir halt als Menschen nicht. Und das muss uns halt einfach klar sein. Natürlich werden wir in eine fremdverantwortliche Haltung gezwungen, durch zum Beispiel unser biomedizinisches System, das wir nun mal haben. Und das ist natürlich einfach ein Riesenproblem. Aber wir als Trainer und Therapeuten haben natürlich eben auch diese Superpower und damit auch die Verantwortung, Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen und ihnen mit bestem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, hey, das kannst du. Und ich wollte nur noch mal zusammenfassen, was du vorhin gesagt hast. Wenn man jetzt davon ausgeht, man trainiert halt einfach geil, ja, dann wird man in genau diesen ganzen Bewegungskontexten, die wir so im Gym anbieten können, einfach ein besserer Beweger. Und dadurch, dass du insgesamt ein besserer Beweger wirst, wirst du Bewegungsoptionen gewinnen, und zwar egal in welchem Kontext. Und dadurch, dass du wieder mehr Bewegungsoptionen zur Verfügung hast, wird die Stressumverteilung auf Segmente natürlich auch vermehrt. Und dementsprechend wird wahrscheinlich dein lokal applizierter Stress in einem Segment XY und so weiter auch wieder weniger werden, weil es einfach so ist, dass du ganz global inhärent einfach ein besserer Beweger wirst.
Und du wirst auch noch stärker und baust Muskeln auf, was natürlich auch Dinge sind, die da sehr, sehr von Vorteil sind.
Absolut.
Ja, genau so funktioniert das.
Ja, genau so ist es. Also,
und du arbeitest auch präventiv auch noch. Also weißt du, das ist ja so, deswegen ist Training ja so ultimativ geil, weil du dann automatisch einfach besser bist, widerstandsfähiger bist und eben gewisse Stressoren in der Zukunft, die vielleicht ohne Training noch dafür gesorgt hätten, dass dir irgendwo was wehtut oder so, dass du irgendwo ein Problem kriegst, die nimmt dein System dann halt auf und verarbeitet sie, und du wirst sogar besser durch diese Reize, durch diese Stressoren und nicht schlechter.
Aber das ist einfach so, deswegen...
Die Fragilitätspotenzial, ja, geht nach oben.
Ich wollte diese zwei Wörter eben nochmal aufbringen, Fremdverantwortung und Selbstverantwortung, weil wenn wir das als Haltung fürs Leben mal anerkennen und auch wirklich freudig embracen, dann werden wir eben antifragile Menschen. Wenn es so ist, dass wir fremdverantwortlich hergehen, werden wir immer, wenn wir ein Problem haben, in welchem Kontext auch immer, die Lösung bei jemand anders suchen. Und jemand anders, wie zum Beispiel wir sind ja jemand anders. Wir sind halt Guides by their sides. Also wir sind natürlich die Leute, die dann hergehen und sagen, hey, du kannst dich hinschauen, ich glaube, dein Problem liegt da und da. Deswegen gibt's uns ja. Das ist ja unsere Daseinsberechtigung. Oder natürlich auch ein Arzt oder eine Ärztin, logischerweise, Leute, versteht uns da nicht falsch. Aber es ist halt einfach eine zeitlich limitierte Möglichkeit, dass man sich Hilfe fremdverantwortlich irgendwo holt, aber nicht die Lösung des Problems bei Dritten sucht, sondern die Lösung des Problems liegt ja immer bei einem selbst. Und deswegen war diese Herausstellung, diese zwei Worte für mich nochmal einfach so wichtig.
Habe ich am Anfang von der Folge gesagt, dass wir beim Biologischen bleiben und uns nicht so...
Ja, was soll man machen?
Was willst du machen? Biopsychosoziales Modell ist gonna biopsychosoziales Modell.
Ja. Ich finde nur nochmal, so mein Level durchspielen und so weiter, so du hast dieses Level, du machst jemanden halt insgesamt geiler, so, und dann hat der Mensch überhaupt auch den Buy-in und einfach auch den Respekt vor dir, was du gerade schon gesagt hast. Ah, mein Trainer weiß ja tatsächlich irgendwie mehr als nur einen dicken Bizeps aufzubauen. So, das ist ja jetzt Blödsinn, aber ich glaube, dass mehr Leute als wir denken mit diesen Vorurteilen definitiv konfrontiert sind. So, das meine ich eben. Wenn wir eine längerfristige Beziehung zu Menschen haben, was wir halt bei MTMT glücklicherweise, sage ich es einfach mal, haben, haben wir natürlich auch unglaubliche Möglichkeit, diese ursächliche Ebene überhaupt mal zu erreichen. Und ursächlich dann nicht nur eben im biomechanischen Bewegungskontext, sondern vielleicht auch, da sind wir wieder bei dem grenzüberschreitenden Psychologie und so weiter, was wir auch immer wieder als Thema haben, sondern letztendlich auch wirklich als Lebensbegleiter. Und ich meine, wir sind halt Grenzverschieber, so nennen wir uns. Und das machen wir halt in mehreren Lebenskontexten. Und auch nicht proaktiv, ja, indem wir halt mit der erhobenen Zeigefinger hergehen und sagen, du musst das und das und das. Sondern nein, also so die Leichtigkeit des Seins, also wirklich Training als absolut salutogenetischen Prozess zu sehen und damit einhergehend alles andere, was man halt so macht. Ja, das ist so schön. Immer wieder das Gleiche eigentlich, Leute. So.
Ja, ich glaube, wir haben ganz gut erklärt, warum Reha Training ist und Training Reha ist. Also gerade in unserem Kontext als Trainer. Und so, weil du gesagt hast, weil wir jetzt auch über Buy-in gesprochen haben. Buy-in auch für, weil das ja auch immer so ein leidiges Thema ist, man macht irgendwelche Übungen und gibt denen die Leute mit nach Hause, so sollen sie zu Hause machen. Wenn man wirklich sehr gute Übungen findet, die zum Beispiel auch Leuten einen sofortige Schmerzfreiheit oder eine sofortige Schmerzreduktion geben, ja, dann werden diese Leute die wahrscheinlich auch zu Hause machen, diese Übungen. Also wenn es halt funktioniert. Und da, ja, muss man dann halt einfach gut sein in dem, was man macht, und irgendwie erkennen, was vielleicht, also erstmal, was tut weh, vielleicht sich ein paar sinnvolle Gedanken darüber macht, warum tut's weh, und dann eben eine sinnvolle Intervention findet, die dann hoffentlich auch funktioniert. Weil auch das ist so, da frage ich mich wirklich sehr, sehr oft, weil es zu Recht beschweren sich da ganz, ganz viele Trainer und Therapeuten drüber, ja, niemand macht seine Hausaufgaben und so weiter, niemand ist eben selbstverantwortlich genug, niemand hat die Selbstwirksamkeit, das zu tun. Aber dann denke ich mir auch so, ja, aber das ist so oft wird da die Verantwortung dann einfach nur auf den Kunden oder Patienten abgewälzt. Und ich glaube, da gibt es schon oft einfach Sachen, die wir besser machen können in so einem Kontext. Statt dass wir uns eben immer nur beschweren über die blöden Leute mit ihrer blöden, nicht existenten Selbstwirksamkeit, mit ihrer blöden Fremdverantwortung und so weiter. So, ja Leute, ist es nicht unser Job, genau das eben zu vermitteln, indem wir gute Interventionen finden, natürlich auch gut kommunizieren und so weiter, aber jetzt mal wirklich nur auf das Biologische runtergebrochen. Das ist doch unser fucking Job. Und unser Job ist es nicht, uns zu beschweren, wie doof die ganzen Leute sind und wie schlimm das Gesundheitssystem ist und dass wir ja eh nichts machen können. Weil wisst ihr, was das ist? Das ist nicht selbstverantwortlich und nicht selbstwirksam von unserer Seite als Trainer und Therapeut. Dann sind wir nämlich auf einmal fremdbestimmt. Ja, und wenn wir das sind, wie wollen wir dann das Gegenteil vermitteln für den anderen Menschen? Also es, wie immer, ich dachte eigentlich, dass wir in der Folge mehr über so Biomechanik und Bewegungszeugs reden.
Ich wollte ja am Anfang da hingehen, aber da hast du ja irgendwie...
Das stimmt gar nicht.
Doch,
das stimmt
schon.
Jetzt bin ich schuld, oder was?
Nein, du bist schuld sowieso. Hat niemand an irgendwas dabei.
Aber, genau. Aber natürlich wundert es mich nicht, dass wir wieder rausgezoomt haben und so das große Ganze uns irgendwie angeschaut haben. Aber es ist halt auch so, über dieses ganze biomechanische Zeugs kann man ja auch nur reden, wenn man halt ein konkretes Beispiel hat. Also da müsste man dann halt so, keine Ahnung, die verschiedenen Systeme irgendwie mal durchgehen und sagen, okay, Fuß, Knie, Hüfte, Rücken, was macht man und so. Aber auch da ist es halt, und darüber haben wir ja eigentlich letztes Mal dann schon gesprochen, man guckt sich halt an, was ein gewisses Gelenksystem können könnte, und schaut, was es halt nicht kann und versucht dann, diese Bewegungsoptionen den Menschen wieder zurückzugeben. Und das kannst du auf Gelenksysteme übertragen, aber eben auch auf Muskeln zum Beispiel. Kann ein Muskel lang werden und dann aber auch kontrahieren? Kann er das auch mit Kraft gegen Widerstand und so? Und wenn man da halt Dinge findet, die halt ein Muskel nicht kann oder ein Gelenksystem nicht kann, dann habe ich einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, da reinzugehen. Also nur, weil ich jetzt halt dann doch nochmal so ein bisschen über das tatsächliche Bewegungstechnische sprechen will. Und dann ist es eben meistens wieder so, dass wir nicht sehr spezifisch arbeiten, aber eben so unspezifisch ursachenorientiert. Weil ich dann mit einer Erweiterung von Bewegungsoptionen und auch von Belastungsfähigkeit dem System wieder mehr Möglichkeiten für Selbstorganisation und dementsprechend auch Selbstheilung gebe. Das geht eben in die Richtung, die wir vorhin schon hatten, dass wir gar nicht so einen direkten Einfluss haben auf die meisten Menschen, sondern dass wir halt auf alle Menschen, sondern dass wir immer nur so einen indirekten Einfluss haben. Eben, wir sind ein Guide für den Menschen, aber auch halt für das Bewegungssystem mit den Übungen, die wir wählen, mit der Belastung, die wir wählen und so weiter und so weiter.
Ja, wobei, also ich könnte jetzt dagegen halten, dass wir dann doch ultraspezifisch werden, gerade im Kontext Bewegung, weil wir eine Arbeitshypothese haben und sehr, sehr spezifische Constraints wählen, um am Ende des Tages den Korridor der Bewegungsstrategie, der Bewältigungsmöglichkeit dieses Menschen einzugrenzen, um dieses Ziel erreicht zu bekommen, was wir im Kopf haben?
Die Herangehensweise ist sehr spezifisch.
Ja, genau.
Ja. Und dann kommt es natürlich auch wieder auf die Problematik an, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, da haben wir auch eine Folge letztens, okay, ist schon wieder ein bisschen her, mit Basti gemacht, wo wir nochmal über Sehnenproblematiken gesprochen haben. Das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo man sehr, sehr spezifisch und am Ende symptomorientiert, aber auch oft ist gleich ursachenorientiert, eben ein Gewebe einfach nur belädt. Die Sehnen, so die Sprache, die Sehnen verstehen, ist Belastung. Das heißt, ich will da Belastung reinbringen, nirgendwo anders, sondern ich will, dass die Last durch diese eine Struktur durchfließt. Und das sorgt für eine Verbesserung. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich mache den Korridor extrem eng, nämlich ich finde eine Übung, wo die Last eben nur durch diese Sehne fließen kann und mein Körper gar nicht irgendwie drumherum kompensieren kann. Und das ist dann genau dieser Reiz, den ich eben brauche, um eine Verbesserung herbeizuführen. Und das kann man auch auf andere Dinge sehr, sehr gut übertragen. Weil oft ist es eben so, dass wir kompensieren, um eine Belastung irgendwo zu vermeiden. Und dann ist es mein Job, dafür zu sorgen, dass die Belastung halt dann doch wieder da durchfließt, wo der Mensch sie nicht haben will. Und das macht man eben dann ja durch so biomechanisches, anatomisches Verständnis, Verständnis für Kompensationsstrategien und so weiter und so weiter.
Das könnt ihr übrigens lernen in unseren Wochenendseminaren.
Und die Grundprinzipien in der MTMT-Methode. Also da steckt natürlich ultra, ultra viel drin über dieses ganze Zeug. Also gerade in funktionelle Anatomie, angewandte Biomechanik-Modul zum Beispiel. Aber auch die ganzen globalen Konzepte sind da natürlich, stecken da drin. Die Grundprinzipien halt, das ist halt eine grundprinzipienbasierte Ausbildung. Ja. Und da wird es dann auch, also in unseren Seminaren, wird es dann halt auch immer deutlich spezifischer und praktisch. Das ist immer die Limitierung, die natürlich ein Podcast auch hat, dass man gewisse Dinge in einem auditiven Medium jetzt nicht so gut vermitteln kann. Also eben, es geht um Bewegung und wir reden halt drüber, aber bewegen muss man halt sehen und man muss sie vor allem auch selber machen, man muss sie erleben, man muss sie spüren. Und das ist auch in einem Reha-Kontext natürlich ultra, ultra wichtig.
Ich überlege die ganze Zeit noch um irgendeinen Faktor.
Überleg mal weiter. Da mache ich mal kurz Werbung für unseren zweiten Sponsor, ESM. Andi hat es ja vorhin schon gesagt, er hat einen total leckeren Frühlingsshake gemacht. MTMT Eats kommt wieder zurück auf Instagram übrigens, also für Druiden-Smoothie-Rezepte folgt unserem Instagram-Kanal. Hier ist drin Designer Whey Vanilla Milk, Andis Lieblings-Vanille-Geschmack. Ich konsumiere keinen Designer Whey, sondern nur Isoclear. Aber es ist auch ein Isoclear drin, und zwar Fresh Lemon. Und die restlichen Zutaten kann ich nicht verraten. Da müsst ihr dann auf Instagram gucken, was da noch so drin ist. Aber ein kleiner Hint, der Smoothie ist so ein bisschen grünlich. Da ist auf jeden Fall noch Grünzeug drin. Dieses Grünzeug macht diesen Smoothie oder Shake auch sehr frühlingshaft. Code MTMT, ihr spart immer maximal bei ESN, wenn ihr euch eure Protonen holt oder was auch sonst ihr euch noch so alles in eurem Stack reinzieht. Hoffentlich kreativ. Vielleicht auch Dinge wie Magnesium oder Zink oder Vitamin D. Also Code MTMT. Und was haben wir vergessen?
Ich habe so, aber das ist zu spezifisch, beziehungsweise eigentlich kann man sich diese Frage auch beantworten durch das, was wir schon besprochen haben. Wenn man jetzt quasi wirklich einen Reha-Case hernimmt, wie ist denn die Belastungssteuerung beziehungsweise die Möglichkeit, gewisse Dinge gemacht zu haben, um Rückschlüsse zu ziehen, was hat vielleicht den Schmerz getriggert? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der eben Schmerzen im unteren Rücken hat, ich mache mit dem Training und beim nächsten Mal kommt dieser Mensch und dann geht man halt ins Interview und sagt so, hey, wie war es nach dem letzten Training und so weiter, dass wir als Coaches auch Rückschlüsse darüber ziehen können, was hat vielleicht diesen Schmerz bei den Menschen wieder getriggert. So. Welche Gedanken hast du dazu noch? Weil das ist für mich schon ein wichtiger Punkt.
Der ist ultra wichtig. Also oft, wenn irgendwas Schmerz getriggert hat, dann haben die meisten Leute auch eine Idee oder Vorstellung, was das war. Die meisten sagen ja dann so, boah ja, ich habe irgendwie, hat sich der Rücken nicht geil angefühlt nach der letzten Session. Ich glaube, die Übung ist nicht so gut für mich oder so. Das wäre erstmal das Feedback, was ich mir da einholen würde. Und wenn der Mensch es nicht von alleine sagt, dann würde ich halt auch so fragen, was denkst du, was das Ganze ausgelöst hat? Weil wir können eben immer viele Theorien aufstellen, wir können uns viel einbilden, dass wir checken, wie es funktioniert. Aber der Kunde oder Patient erlebt es halt. So, der steckt halt in seinem Körper und nicht wir. Das heißt, da muss man halt Feedback einholen. Ja, und da muss man irgendwie logisch drüber nachdenken, was hat man vielleicht anders gemacht als in der Session davor. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der da drin steckt, ist, dass man Konstanz braucht. Also wenn ich jetzt in jeder Session irgendwas anderes mache, in der Reha-Situation, da habe ich ja keine Ahnung, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Das heißt, ich brauche genauso wie im normalen Training brauche ich eine Konstanz in meinen Übungen und auch eine Konstanz in der Progression von Übungen. Weil wenn ich jetzt 5-mal in Folge quasi die gleiche Session trainiert habe mit steigender Belastung und nach der 5. Session kommt der Kunde und sagt, hey, irgendwie hat mir der Rücken wehgetan, dann kann ich mir anschauen, okay, was haben wir anders gemacht? Okay, wir haben mehr Gewicht bewegt in der Kniebeuge. Vielleicht war es das. Aber vielleicht ist es dann auch wieder ein bisschen naheliegender, dass es nicht unbedingt eine von den Übungen war, die ich gemacht habe, die das Ganze ausgelöst hat.
Durchfallte.
Zum Beispiel. Und der Mensch halt scheiße geschlafen hat nach seiner Session oder so. Was natürlich auch nur, wie so oft, ein Ratespiel ist, weil wir... Da geht es halt um Wahrscheinlichkeiten und nicht um, wir wissen, dass es genau so ist. So, das ist immer diese Problematik mit der Komplexität, mit der inhärenten Komplexität von Schmerz. Man braucht Konstanz, man braucht konstante Progression, damit man da überhaupt sinnvolle Rückschlüsse schließen kann oder ziehen kann, wenn sowas wieder auftritt. Und natürlich ist es das A und O in so einem Prozess, dass man da ständiges Feedback einholt. Ständiges Feedback einholen, ohne den Fokus zu groß werden zu lassen auf das Problem. So, ich erinnere mich da immer so, das ist ja auch schon Jahre her, diese Diskussion, die wir auch intern hatten, dass man so nach jedem Satz quasi als Coach fragt, ist das Knie okay? Ist das Knie okay? Wo ich gesagt habe, frag am Anfang der Session einmal und vielleicht am Ende der Session einmal. Das reicht. Nach jedem Satz ist zu viel. Aber es ist keine Sicherheit.
Du hast vollkommen recht. Das ist so, das hat sich für mich auch nie erschlossen, warum man das tut. Weißt du, was ich meine? So, man trainiert halt und so weiter und man sieht ja, wie sich ein Mensch bewegt und man sieht ja auch die Körpersprache und so weiter. Aber das liegt halt einfach an der Unsicherheit von den Personen, die damals halt noch im Raum stand. Als ganz, ganz großer Elefant. Weißt du, was ich meine? So, traut man sich selber.
Kann ich natürlich zu 100% nachvollziehen, weil ich natürlich gibt auch genauso war, als ich noch nicht so sicher war in meinem Coach-Dasein.
Ja, ja. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du es nochmal sagst.
So. Ja, das ist der größte Faktor. Also, wir haben ja am Anfang ein bisschen über Nocebo und Placebo geredet. Und wir können ja entweder das eine oder das andere machen. Dazwischen gibt es nichts.
Ja.
Also alles, was wir kommunizieren, proaktiv verbal, aber auch mit unserer Körpersprache, mit unserer Energie, mit unserem Wesen. Alles kommuniziert dem Menschen entweder ein Placebo oder ein Nocebo. Und das können wir beeinflussen. Das können wir zu 100% beeinflussen. Und deswegen ist auch meiner Meinung nach das Selbstvertrauen, das du ausstrahlst als Trainer oder Therapeut, mit der wichtigste Faktor dafür, ob was funktioniert oder nicht. Und deswegen funktionieren ja auch Dinge, die nicht funktionieren sollten oder dürften, so, die nicht evidenzbasiert sind, die also tatsächlich einfach Hokuspokus sind. So, warum funktionieren die ja? Weil halt Placebo unfassbar mächtig ist und deswegen muss man sich diesen Placebo-Effekt so gut es geht zunutze machen. Weil das ist ja nichts anderes. Wenn du Selbstvertrauen ausstrahlst und sagst, hey, das kriegen wir hin, let's fucking go. So, Placebo. Wenn du sagst,
Leistung.
Oh, ja, weiß nicht, und nach jeder Wiederholung fragst, ob das Knie, ob er, der Kunde das Knie gerade gespürt hat, so. Nocebo. Sicherheit versus Unsicherheit.
Ja, und auch einfach so, ja, es lässt ja auch tief blicken, so ein bisschen. So. Ich glaube schon, dass man so eine gewisse Hybris dann durchaus auch haben darf. Hybris ist gleich irgendwann mal Selbstüberzeugung, die bestätigt wird durch Erfahrung am Ende des Tages. So, also das ist auch wieder so ein logischer Prozess irgendwie.
Ja, ich meine, es ist doch kein Zufall, dass so super erfolgreiche Physiotherapeuten zum Beispiel halt einfach auch gerne als arrogant und eben ein bisschen drüber wahrgenommen werden. Ja, aber deswegen sind sie erfolgreich am Ende. Und das sollte man diesen Menschen dann wahrscheinlich nicht als was Negatives auslegen, was man ja wahrscheinlich auch eh nur tut, weil das stört einen, weil man selber auch gerne vielleicht mehr so wäre und so weiter und so weiter.
So, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Oder ob der Quiz einfach ein arroganter Wichser ist. Du wirst ja bitte dann auch als so eine bezeichnet, oder?
Als arroganter Wichser.
Ja. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich habe so einen Geheim-Account, ich schreibe es immer wieder, aber da passt es noch, glaube ich.
Das ist dein Burner-Account. Ja, genau. Du Wichser.
Ja.
Ja, da kann man schon gerne auch ein bisschen dicker auftragen vor einem Kunden vielleicht. Mhm. Auch wenn man selbst genau weiß, und das ist ja das, was es ausmacht. So, du strahlst halt was aus, aber du weißt hoffentlich intern, auch wenn du es nicht kommunizierst, dass du dir halt nicht so sicher sein kannst. So, also auf einer Ebene muss man dann schon so ein bisschen eine Rolle spielen, natürlich.
Weil ich, mir muss ist definitiv ja, eine Rolle spielen.
Mir ist ja zu 100% bewusst, oder ich weiß, was ich weiß, und ich weiß, was ich nicht weiß. Und ich weiß, dass das, was ich nicht weiß, dass es ganz schön viel ist. Aber würde ich davon mein Selbstbewusstsein irgendwie runterziehen lassen,
jetzt reicht's,
von diesem Wissen, dann wäre es natürlich scheiße
für alle Beteiligten. Das ist jetzt, wir sind in das Level der Meta eingedrungen.
Das sind wir doch schon die ganze Zeit.
Ja, nein, das ist jetzt schon, das ist schon Meta jetzt.
Ja. Ja, aber das ist ultra wichtig, weil ja, das ist das, was mir in der Vergangenheit selber auf dem Weg gestanden ist.
Ja. Aber ich glaube, jetzt schließt sich der Kreis auch wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn man sich dessen eben bewusst ist, wenn man eine gewisse Metakognition darüber hat, ich meine, dann lebt sich's doch sehr ungeniert.
Ich glaube auch, ja. Also es ist zumindest meine Erfahrung, das, was ich so gelernt habe über die letzten Jahre.
Absolut. Und das heißt nicht, dass man dann jegliche Verantwortung abgibt und sagt so zu dem Menschen, mit dem man arbeitet, ja, du bist selbst dafür verantwortlich. Dann müssten die Menschen ja nicht zu uns kommen. Aber mit dem Wissen über das Wissen und das Nichtwissen einhergehen, ist ja einfach eine Superpower und einfach ein großer Raum der Expansionsmöglichkeit, wo man sich hineinbegeben kann mit den Menschen, mit denen man arbeitet und halt einfach nicht nur okay, du kommst zu mir, weil du hast Schmerzen, sondern du kommst zu mir, weil wir halt jetzt geil dein Leben bereichern werden. Also einfach ein Mindset-Shift, der damit einhergehen kann. Slash muss.
Es ist doch das Wort Selbstbewusstsein, dass du dir halt deiner selbst bewusst bist. Das
geht weiter im Winter.
Und auch bewusst bist darüber, was du halt weißt und was du nicht weißt und was du kannst und was du nicht kannst, was du beeinflussen kannst, was du nicht beeinflussen kannst und so weiter. Das ist ja absolut niemals was Negatives. Also von daher ist es auch so, ja, vielleicht wird es dir von irgendwem als Arroganz oder Hybris ausgelegt, aber und verkehrs. Also da muss, glaube ich, dann einfach jeder sein Ding machen und darf da nicht so viel drauf geben. Weil auch da, Leute, die Erfolgreichen, die eben selbstbewusst auftreten, weil sie selbstbewusst sind und vielleicht als arrogant von Leuten wahrgenommen werden, denen ist es scheißegal, dass andere Leute vielleicht sagen, oh, der ist aber arrogant oder was auch immer. Und womit? Mit Recht.
Jetzt kann ich
jetzt hier drauf gekommen sind.
Sag ja, Peter.
Nein, weil es mir so, ja, da haben wir auch vor ein paar Folgen schon drüber geredet. Es ist schon wichtig, dass so dieses, man neidet irgendwie anderen Leuten, also man ist neidisch auf das, was andere Leute halt irgendwie ausstrahlen oder wer sie sind oder was sie machen. Und statt sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern, projiziert man dann eben Dinge auf irgendwelche anderen Leute, die man nicht mal kennt, sondern die man nur irgendwie im Internet sieht oder so. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Blödsinn. Das Beeinflussen, was man beeinflussen kann, auf eine positive Art und Weise. Und dann ist auch alles cool.
Ah, ist so schön. Ich wollte so viel über auch Biomechanik sprechen heute. So. Aber wie du schon gesagt hast.
Ja, dafür brauchen wir vielleicht so ein bisschen so einen Ablauf, dass wir halt wirklich so vielleicht uns einfach ein paar klassische Probleme mal
anschauen. Jamie, der quasi hier halt so in so einem Screen so Bewegungen, guter Hinge, weniger guter Hinge, reinprojiziert.
Das geht auch ohne.
Jamie und Chavan, oder? Das sind die gleichen Anfangsbuchstaben. Ja, können wir vielleicht nochmal machen. Beziehungsweise, Leute, wirklich, sowas kann man im Detail natürlich am besten physisch besprechen. Das machen wir jetzt zum Beispiel in unserem Wochenendseminar. Also geht da rein. Und zwar egal, ob ihr Trainer oder TherapeutInnen seid oder halt Endverbraucher, also halt die geil trainieren wollen. So, das ist für alle geeignet. Also auch für die Leute, die jetzt bei dieser Metakognitionsdiskussion oder so gar nicht mehr dabei sind, weil sich denken, sorry, aber welche Pilze haben die
wieder? Was labert die schon wieder, Mann? Ja. Ich kann nicht an.
Okay, es ist 12 Uhr. Es war schön.
Für Sie. 12 Uhr bedeutet, es ist vorbei, oder?
Es ist vorbei
jetzt. Okay. Ihr habt den Mann gehört. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für euren Support.
Ist kein Wort.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ist es so? Aus dem Zug? Habe ich mir überlegt, ob wir eine Zug-Podcast-Edition machen. Oder sind die Störgeräusche da zu groß?
Das könnte man bestimmt machen. So, eigentlich so ein bisschen Hintergrundgeräusche ist ja jetzt vielleicht auch nicht so schlimm.
Ja, ich meine, ansonsten wüsste ich nicht, wann wir nächste Woche podcasten sollten.
Ja, du bist in Mailand bis Mittwoch, gell?
Ja, dann sind wir.
Dann sind wir auf der FIBO, Leute. Wir sind auf der FIBO. Das wird auch richtig verrückt.
Genau.
Ja, scheiße, stimmt. Müssen wir uns noch angucken, wie wir das da unterbringen. Vielleicht oder auf der FIBO einfach.
Oder auf der FIBO. Aber ernsthaft, also müssen wir schon Gedanken darüber machen.
Das machen wir jetzt. Ja, bis bald, Leute. Okay, bye.